Doch immer wieder herrlich, im Haus des Herrn beieinander zu sein. Und so einen schönen Lobpreis, Anbetung zu haben, miteinander, das ist doch ganz was anderes, als zu Hause vom Fernseher zu hocken. Ja, es ist einfach wieder schön, dass wir heute Morgen hier sind. Bevor ich mit der Predigt anfange, lasst mich noch ein paar Worte zu sagen zum kommenden Freitag zu Waldemar Sadatschuk. Ich bin ganz überrascht, dass so viele von euch ihn gar nicht kennen. Er ist bekannt wie ein bunter Hund, wie man so schön sagt heutzutage. Ich habe ihn kennengelernt 1979 in Krewinkel. Wer weiß, wo das ist, außer Andrea. Und ich, ja, findet man nicht hin, wenn man das nicht weiß. Krewinkel, ein kleines Dorf im Schwäbischen in einem Tal. Wirklich ein kleines Dorf. Da gab es eine Holzkirche von der evangelischen Kirche, da ging keiner mehr hin. Und deswegen hat die Gemeinde Gottes diese Kirche geschenkt bekommen und dann war sie brechend voll. Und ich war am Europäischen Bibelseminar im ersten Jahr und einmal im Monat hatten wir frei am Sonntag, sonst mussten wir auch in der Gemeinde immer dann mitarbeiten, das gehörte zum Studium. Und an dem Sonntag habe ich mich entschieden mit ein paar Geschwistern, wir gehen mal am Sonntag nach Krewinkel in Gottesdienst. Und wer war da? Waldemar Sadatschuk. Der hat eine Predigt gehalten, das ist jetzt 41 Jahre her. Vergesse ich nicht bis in mein Lebensende. Und noch besser die Gebetszeit, die hinterher kam. Es war so mächtig, so gewaltig, diese arme Holzkirche. Es gab Augenblicke, wo ich gedacht habe, hoffentlich stürzt sie nicht ein. Die ganze Kirche bebte. Aus den Ritzen, zwischen den Holzbalken kam der Staub raus. Es war eine Wolke in der Gemeinde. Und es war eine Gebetsatmosphäre, wie ich sie selten erlebt habe. Waldemar Sadatschuk, ein Mann, der die Aktion Verfolgte für verfolgte Christen gegründet hat, weltweit mit seiner Truppe unterwegs. Der ist dahin gegangen, wo sich andere Christen nicht hintrauen, zum Beispiel in die muslimischen Länder und auch nach Nordkorea. Wer geht schon nach Nordkorea? Wir wissen, wer eine Bibel hat in Nordkorea und damit erwischt wird, geht 5 Jahre ins Straflager. Wie Gott diesen Mann und seine Leute gesegnet hat, das kann man sich kaum vorstellen. Ich kenne kaum jemanden in Deutschland, der so gesegnet ist wie Bruder Sadatschuk. Und es wird am Mittwoch nicht so, wie es normal üblich ist. Da kommt ein Missionar, der Spenden sammelt für seine Arbeit. Das machen wir nicht. Er ist inzwischen 84 Jahre alt geworden, dass er überhaupt noch kommen kann. Es ist ein Glücksfall, dass wir ihn bei uns haben dürfen. Er ist 4 Tage in Schleswig-Holstein und macht 2 Gottesdienste, einen bei uns und den anderen in Eutin. Und wir wissen nicht, ob er nochmal wiederkommen kann. Und deswegen, ich kann euch das nur wärmstens empfehlen, wenn ihr das irgendwie euch frei machen könnt, am Freitag diesen Gottesdienst, den wir miteinander genießen werden, wirklich nicht ausfallen, nicht wegzulassen. Wir müssen es machen mit Anmeldung. Es wird heute auch in 3 anderen Gemeinden noch dazu eingeladen. Und ihr wisst ja, Corona-Begrenzung. Ich muss an irgendeinem Punkt Stopp sagen und kann keinen mehr reinlassen, weil wir die Abstandsregeln einhalten müssen. Und wir werden gegebenenfalls den Nebenraum dazu benutzen. Das geht ja auch, ne? Die Lautsprecher sind angemeldet. Es gibt ein Fenster, man kann Stühle da drüben auch noch stellen. Und werden das Rednerpult, habe ich mit Rudi heute gerade besprochen, dann nach Möglichkeit dorthin stellen, dass man ihn von da auch sehen kann. Und dann kriegen wir ein paar mehr Leute rein. Und ich werde persönlich am Freitag die Stühle so stellen, dass jeder wirklich auch problemlos und angstfrei an diesem Gottesdienst teilnehmen kann. Also, wenn ihr dabei sein möchtet, nach Möglichkeit sagt es mir heute noch, dass ich die Namen aufschreibe. Ich habe bis jetzt 26 Anmeldungen und wie gesagt, in 3 Gemeinden wird es heute noch bekannt gegeben. Es kann sein, dass ich irgendwann sagen muss, wir können aus den Gründen der Abstandsregeln keinen mehr reinlassen. Und ich möchte nicht, dass gerade die Leute aus unserer Gemeinde am Ende nicht mehr reinkommen. Bitte? Überfüllung? Ja, das ist doch auch mal schön, wenn das Haus mal voll wird, soweit das möglich ist. Und davon gehe ich auch aus. Also ich denke, dass ich noch nicht die Hälfte Anmeldung habe von denen, die kommen werden. Also überlegt euch das und sagt mir nach dem Gottesdienst Bescheid, wenn ich euch aufschreiben soll, damit niemand vergessen wird oder niemand draußen bleiben muss am Ende. Ich hoffe, dass auch jemand da ist, der uns die Technik bedient, dass man es aufnehmen kann. Ne? Dass man es auch denen dann geben kann, die nicht kommen können, und vor allen Dingen auch unseren Krankengeschwistern, die da natürlich auch dran interessiert sind. Ich mache ja dann die CDs immer, aber ich brauche natürlich dann eine Aufnahme. Und das wäre natürlich toll, wenn auch das möglich wird. Also überlegt euch das. Ihr tut euch nichts Gutes, wenn ihr nicht kommt. Herr Jesus, wir danken dir jetzt, dass wir jetzt über dein Wort nachdenken dürfen, dass du uns vorliest heute Morgen, was mich bewegt schon seit einigen Tagen. Du bist jetzt auch mitten unter uns. Öffne du unsere Ohren, öffne unsere Herzen, dass wir hören und verstehen, was du uns sagen möchtest. Amen. Also das war ja so ein bisschen eine turbulente Geschichte mit mir. Ich hatte am Donnerstag eine Predigt vorbereitet, die war fertig. Und fand darüber nicht so richtig Frieden. Wie ist das möglich, dass man über eine Predigt keinen Frieden findet? Aber es war offensichtlich nicht das richtige Thema für heute. Wir haben einen Chorus heute gehört, ne? Heiliger Geist, wirke unter uns. Wir hatten am Donnerstagabend und auch am Donnerstagabend in der Bibelstunde. Nee, was glaube ich, war es Donnerstagabend oder Donnerstagmorgen? Das ist im Moment ein bisschen unterschiedlich, weil die Abendleute noch ein bisschen was aufholen müssen. Auch über den Heiligen Geist gesprochen und über das Thema Freimut zum Reden. Warum bekehren sich so wenig Menschen? Weil wir, die wir Jesus kennengelernt haben, den Mund nicht aufkriegen. Mit den Leuten nicht erzählen, wer wir waren, was Gott mit uns gemacht hat. Und wo wir heute stehen. Und dann habe ich mich Freitagnacht um Mitternacht ungefähr hingesetzt und habe eine neue Predigt gemacht. Für die, die ich heute halten werde. Und gestern Morgen hatte ich eine Bibelstunde mit einigen Leuten. Das ist so eine Art Gemeindebibelschule. Da gibt es ein festes Programm. Und siehe da, das Thema heute Morgen, gestern Morgen in der Bibelstunde, war der Heilige Geist und Freimut zum Reden. Also wie viel braucht es noch, um zu verstehen, dass das Thema ist, das Gott uns heute Morgen mit uns teilen möchte. Ne? Jesus fragt seine Jünger, habt ihr den Heiligen Geist empfangen, als ihr gläubig wurdet? Das ist ja eine merkwürdige Frage, weil es bekehrt sich keiner ohne Heiligen Geist. Der Heilige Geist überführt uns von Sünde. Und dann leitet er uns in alle Wahrheit, wenn wir bereit sind, auf sein Wort einzugehen. Aber das Thema Heiliger Geist war unter den Gläubigen während des gesamten 20. Jahrhunderts ein Dauerbrenner. Und das ist auch heute noch so. Die Beschäftigung mit der dritten Person der göttlichen Dreieinigkeit ist in der Tat ungeheuer wichtig und auch nützlich. Aber wir brauchen den Heiligen Geist. Wir brauchen ihn einmal wirklich, damit wir überhaupt zu Jesus kommen, weil er leitet unsere Herzen. Und dann brauchen wir ihn auch zur Ausrüstung zum Dienst im Alltag. Das ist unverzichtbar. Meistens passiert ja diese Beschäftigung mit dem Heiligen Geist in ziemlich einseitiger Weise. Man konzentriert sich auf die Gaben und Wirkungen des Heiligen Geistes, also auf das, was er tut. Leider fragt man wenig nach seinem Wesen und danach, wer und wie er eigentlich ist. Und ich möchte diesmal ein wenig gerade rücken. Das ist gar nicht schwer. Wir brauchen nur die Bezeichnungen zu betrachten, die das Neue Testament dem Heiligen Geist gibt. Neben dem Ausdruck Heiliger Geist habe ich noch 12 andere gefunden, von denen die meisten allerdings auch wieder seine Wirkungen bzw. sein Werk beschreiben. Aber alle übrigen geben uns wertvolle Hinweise auf sein Wesen, auf seine Heiligkeit, auf seine Wahrheit, auf seine Gnade, auf seine Herrlichkeit. Die Erläuterung dieser Eigenschaften des Heiligen Geistes möchte ich unter folgenden Leitgedanken stellen. Und der heißt Zeitgeist oder Heiliger Geist. Wir müssen wählen. Was ist Zeitgeist? Microsofts Encarta-Enzyklopädie von 1998 hat keinen Eintrag unter diesem Stichwort. Der große Brockheit-Haus von 1957 dagegen kennt den Begriff noch und definiert ihn so. Da heißt es, der Zeitgeist bedeutet die sich in den Erscheinungen eines Zeitalters offenbarende Gleichartigkeit der geistigen Haltung, des Stils, der Lebensform und Ideen. Besonders im deutschen Idealismus und in der Romantik so genannt. Der Zeitgeist ist Forschungsgegenstand der Geistesgeschichte. Na, wenn das mal heute so wäre, in der Ausbildung der sogenannten Geistlichen, die sich mit der Geistesgeschichte zu beschäftigen haben. Mit anderen Worten beschreibt dieser Ausdruck diejenigen Denk- und Verhaltensweisen, Formen, Vorlieben und Geschmacksrichtungen, die jeweils typisch sind für eine bestimmte Zeit. Wir hatten es mal in einem Symposium mit einem Professor zu tun, der uns gesagt hat, das Wort Gottes ist nicht für die heutige Zeit geschrieben. Es ist für die damalige Zeit geschrieben und wir müssen es für die heutige Zeit erst wieder neu interpretieren. Heißt eigentlich auf Deutsch, wir müssen es dem Zeitgeist anpassen. Und das ist ein grandioser Fehler. Wir lesen ja im Wort Gottes, Jesus Christus ist derselbe gestern, heute und in alle Ewigkeit. Und wir lesen im Johannesevangelium, das Wort wurde Fleisch. Das Wort Gottes ist nicht ein Buch, sondern eine Person. Ja. Aber wenn der Zeitgeist angesprochen wird, dann ist unsere heutige Zeit gemeint. Ähnlich wie bei verschiedenen Kulturen und sonstigen Prägungen muss der Zeitgeist, um richtig beurteilt werden zu können, genau geprüft werden anhand des Wortes Gottes, weil an ihm weder alles schlecht noch alles gut ist. Der Zeitgeist des beginnenden 21. Jahrhunderts zum Beispiel ist insgesamt nicht unbedingt schlechter als der Zeitgeist der Mitte des 20. Jahrhunderts und auch nicht schlechter wie heute. Jede nationale bzw. ethische Kultur hat ja auch ihre guten und schlechten Seiten. Ich könnte das anhand eines Vergleichs zwischen den westlichen Kulturen und den Kulturen der Dritte Weltländer verdeutlichen, aber dazu reicht uns leider die Zeit nicht. Und das ist ja heute Morgen auch nicht unser Thema. Kommen wir zum Heiligen Geist. Das Wesen des Heiligen Geistes ist zunächst einmal Heiligkeit. Was ist heilig? Gott sagt, ich bin heilig und ihr sollt auch heilig sein. Seid ihr heilig? Das ist eine gute Frage. Ne? Seid ihr heilig? Fühlt ihr euch heilig? Das ist der Anspruch Gottes. Ihr sollt heilig sein. Punkt. Das ergibt sich aus der Bezeichnung Heiliger Geist, dass der Heilige Geist heilig ist. Dazu brauche ich wohl keine Bibelstelle anzugeben, denn dieser Ausdruck begegnet uns im Neuen Testament oft. Aber was bedeutet eigentlich das Eigenschaftswort heilig nach biblischem Verständnis? Damit wir mal begreifen, wohin wir uns orientieren sollen. Heilig ist nicht moralisch-ethisch vollkommen. Das ist die gängige Vorstellung unter unseren Zeitgenossen. Heilig ist im Wort Gottes dagegen, wer bzw. was von der alles andere als heiligen Welt abgesondert und Gott zugesondert bzw. geweiht ist. Das ist heilig. Also Zeitgeist ade. Den können wir schon mal vernachlässigen. Das entspricht zum Beispiel der Bedeutung des hebräischen Wortes Kadosh. Habt ihr vielleicht alle schon mal gehört. Es gibt einen Chorus, Kadosh auf Hebräisch. Abgesondert, geweiht. Heilig an sich ist nur Gott. Bei Menschen gibt es nur eine Art abgeleitete Heiligkeit, die sich aus Gottes Heiligkeit ableitet. Menschen sind nur insofern heilig, als dass sie sich getrennt haben vom alten, sündhaften Leben und sich Gott zur Verfügung gestellt haben, zu einem neuen, ihm gefälligen Leben und sie in dieser neuen Beziehung leben und dadurch verändert werden. Die Veränderung ist ganz entscheidend. Heiligkeit ist das Gegenteil von allem, was durch den Sündenfall in Gottes gute Schöpfung gekommen ist. Sündhaftigkeit, Bosheit, Verdorbenheit, Falschheit, Arglist, Gleichgültigkeit gegenüber Gott und anderen Menschen, Rebellion gegen Gott und Übertretung seiner Gebote. Heiligkeit ist das, was uns infolge des Sündenfalls verloren gegangen ist, weil wir seitdem von Natur aus von Gott getrennt sind. Und jetzt kommst du auf einmal in das Wort, das uns was erzählt über Freimut zum Reden. Wenn man sich diese Vokabeln anguckt, die ich gerade genannt habe, dann passiert genau das, was Juliane uns in der Einleitung gesagt hat. Na? Du kriegst Widerspruch, aber heftig. Und dieser Widerspruch, der ist oft nicht einfach zu ertragen. Im Gegenteil, der kann uns mächtig zusetzen. Aber wenn du erfüllt bist im Heiligen Geist, dann kannst du das ertragen, dann kannst du das aushalten. Und dann wirst du nicht daran verzweifeln, dem Nächsten, der dir über den Weg läuft, wieder was von Jesus zu erzählen. Aber es liegt auf der Hand. Wenn wir nur in der Beziehung zu Gott heilig sein können, dann ist es Menschen, die Gott nicht persönlich kennen, unmöglich heilig zu sein. Die Bibel nennt dagegen alle wiedergeborenen Christen Heilige. Ich hatte es eben schon gesagt. Frage ich nochmal, bist du heilig? Vielleicht wusstest du das bloß noch nicht. Heilige, weil sie durch die Bekehrung, durch die Entstehung dieser persönlichen Beziehung zu Gott geheiligt sind und sogar versiegelt sind mit dem Heiligen Geist. In Hebräer 10, Vers 10, und das ist der erste Bibelvers, den wir auch an die Wand hauen können, das sind heute einige, heißt es, in diesem Willen sind wir geheiligt durch das ein für alle Mal geschehene Opfer des Leibes Jesu Christi. Das ist ein wunderbares Geschenk. Das könnten wir selbst auch mit den größten Anstrengungen nicht schaffen. Alle unsere Bemühungen, aus uns selbst heilig zu werden, können die Sache allenfalls verschlimmern. Wir sind dann im Grunde wie ein kleines Mädchen, das in Sonntagskleidung im Matsch spielt. Es merkt auf einmal, dass es sich beschmutzt hat und als es versucht, den Matsch abzuwischen mit seinen dreckverschmierten Händen, stellt es erschrocken fest, dass das Kleid dadurch noch schmutziger wird. Wer Kinder hat, der weiß das. Wer den Herrn Jesus als seinen Herrn und Erlöser angenommen hat, der braucht so etwas ja auch gar nicht mehr zu versuchen. Er ist bereits heilig. Allerdings beschreibt diese Heiligkeit zunächst fast nur unsere Stellung vor Gott. So wie Gott uns in Christus sieht, aber noch nicht, beziehungsweise nur teilweise, unseren tatsächlichen Zustand. Wir sind ja immer noch Menschen und unvollkommen. Die Heiligung oder das geistliche Wachstum ist dann der Veränderungsprozess, der den Unterschied zwischen Stellung und Zustand immer kleiner werden lässt und den Gegensatz zwischen beiden immer mehr verschwinden lässt. Das ist das Ziel des Heiligen Geistes, mit uns das, was er in uns bewirken möchte und kann. Und wir finden das so in Galater 5, Vers 22. Und da heißt es, dagegen bringt der Heilige Geist in unserem Leben nur Gutes hervor. Liebe und Freude, Frieden und Geduld, Freundlichkeit, Güte und Treue, Besonnenheit und Selbstbeherrschung. Also wenn ich mich im Leib Christi so umgucke, dann frage ich mich öfter mal, wo ist das? Wenn im Wort Gottes geschrieben steht, der Heilige Geist bringt das in uns vor, dann frage ich mich, was ist eigentlich bei Christus los? Mit anderen Worten, Gott wirkt darauf hin, dass wir uns im Hinblick auf unser Wesen und unser Denken und Handeln immer mehr von unserer gottlosen Umgebung trennen und unterscheiden und uns immer mehr Gott zur Verfügung stellen und uns seinem Wesen, Denken und Handeln an ihn anpassen. Auf der anderen Seite und im Gegensatz dazu steht der Zeitgeist, der uns immer mehr in die entgegengesetzte Richtung ziehen will. Das ist ja, was wir jeden Tag leben, auch die Nachrichten anmachen. Da geht Zeit meist im im Überfluss. Sein Einfluss auf uns Christen, also der Einfluss des Zeitgeistes, ist nicht platt, direkt oder offensichtlich, sonst würden wir ja kaum darauf reinfallen. Er ist stattdessen subtil und vollzieht sich in kleinen Schritten und fast unmerklich. Das kann zum Beispiel so aussehen, und so ist es mir auch schon ergangen, man sieht sich im Fernsehen einen guten Film an, aber auf einmal fangen Schauspieler an zu fluchen, sich über geistliche Dinge lustig zu machen oder schmutzige Ausdrücke zu benutzen. Man weiß dann als Christ, dass man jetzt um- oder ausschalten sollte. Aber weil der Film sonst ziemlich gut und ansprechend ist, tut man das nicht. Dann besteht die Gefahr des Gewöhnungseffekts, sodass man diese Dinge mit der Zeit gar nicht mehr so schlimm findet. Der Einfluss des Zeitgeistes bzw. eine mangelnde Heiligung kann sogar zu einem Doppelleben führen. In der Gemeinde bzw. am Sonntag ist man ein hingegebener, einsatzfreudiger Christ. Man genießt ein hohes Ansehen und ist für manche sogar ein Vorbild. Im Alltag lebt und verhält man sich dann aber genauso wie alle Heiden auch, vielleicht sogar schlimmer. Ich habe auch solche Zeitgenossen kennengelernt. Ihr müsst mal den Dienst der Seelsorge praktisch machen, dann könnt ihr was erleben. Ich las von einer jungen Frau, die in einer Fernsehsendung interviewt wurde. Sie war fromm, sie besuchte regelmäßig die Veranstaltungen ihrer Gemeinde und sang im Chor mit. Und andererseits stellte sich dann aber heraus, dass sie seit ihrem 13. Lebensjahr sexuell aktiv war, wahrscheinlich in wechselnden Beziehungen. Wie können Sie das miteinander vereinbaren, wurde sie gefragt. Und ihre Antwort lautete, ich versuche nicht daran zu denken. Ich verbinde die beiden Dinge nicht miteinander. Religion ist eine Sache, Sex ist eine andere Sache. Das hat mir schon jemand ins Gesicht gesagt. Sogar in Lübeck. Nicht aus der Arche. Aber immerhin. Ja. Wo sind denn bei uns die Widersprüche zwischen unserer Stellung zu Gott, der ja heilig ist, und unserem Leben, der möglicherweise alles andere als heilig ist? Wenn uns solche Dinge bewusst werden, dann dürfen wir dankbar sein für Gottes Geduld mit uns. Er lässt uns trotz unserer Schuld nicht fallen, aber er lässt uns auch nicht einfach so laufen. Er züchtigt uns und das kann unter Umständen ziemlich schmerzhaft werden. Aber gerade dann muss man sich bewusst werden, Gott hat Liebesabsichten mit uns, wenn es weh tut. Habt ihr das gewusst? Gott hat zum Glück Geduld mit uns. Und es ist immer noch Gelegenheit zur Umkehr. Wir sollten aber Buße tun und Konsequenzen ziehen aus dem, was wir an falschen Denk- und Verhaltensweisen bei uns entdecken. Und wir entdecken das. Ich rede von mir. Ich entdecke das gelegentlich. Ne? Weil etwas so schön war und sich so gut angehört hat, auf ein Abstellgleis gefahren. Dann heißt es umkehren, zurück auf die richtige Schiene. Zeitgeist oder Heiliger Geist, wir müssen wählen. Ein weiteres Merkmal des Heiligen Geistes ist Wahrheit. Was ist Wahrheit? Diese Frage hat die Menschen schon immer bewegt. Pilatus zum Beispiel hat Jesus ja mal die Frage gestellt, was ist Wahrheit? Johannes 18, Vers 38. Auch Philosophen haben sich miteinander immer wieder damit beschäftigt. Im Zusammenhang mit dem Heiligen Geist hat Wahrheit zwei verschiedene Bedeutungen. Die erste finden wir im ersten Johannesbrief in Kapitel 4, Vers 6. Und da heißt es, wir sind aus Gott. Wer Gott erkennt, hört uns. Wer nicht aus Gott ist, hört uns nicht. Hieraus erkennen wir den Geist der Wahrheit und den Geist des Irrtums. Im Zusammenhang wird der Gegensatz zwischen dem Geist der Wahrheit und dem Geist des Antichristen beschrieben. Der Geist des Antichristen sendet falsche Propheten in die Welt, er bestreitet die Menschwerdung Jesu und er ist der Geist des Irrtums. Man kann auch übersetzen Geist der Lüge, Geist der Verführung. Im Gegensatz dazu, im Umkehrschluss daraus, ist der Heilige Geist der Geist der Wahrheit. In dem Sinne, dass er zuverlässig, vertrauenswürdig und glaubwürdig ist. Dinge wie Irrtum, Lüge, Verführung, Betrug und Täuschung lassen sich mit seinem Wesen nicht vereinbaren. Und das sind auch Merkmale, woran man Menschen erkennt, ob sie im Heiligen Geist sind. Was nicht den Tatsachen entspricht, kann niemals vom Heiligen Geist gewirkt sein. Zum Beispiel Weissagungen, die sich nicht erfüllen. Es gibt ganze Bücher darüber, die geschrieben worden sind von Weissagungen, von Personen mit Zeit und Stunde, wann sich was ereignet, die alle nicht eingetroffen sind. Was gibt's in der christlichen Welt? Weissagungen, die sich nicht erfüllen. Dazu gehört, ich gebe mal ein Beispiel, meines Erachtens die umstrittene Prophezeiung von Dr. Heinrich Christian Rust. Das ist einer der führenden Theologen des Bundes evangelisch-freikirchlicher Gemeinden in Deutschland. Und er sagte am 21.10.2000, es handelt sich um eine angebliche Botschaft von Gott an meine Kirche, in Deutschland, in der Ich-Form. Es ist ein Aufruf zur Buße. Das ist ja ein gutes und legitimes Anliegen, denn es ist immer gut, wenn wir uns prüfen lassen, ob wir geistliche Korrektur und Veränderung brauchen. Nun, dieser prophetische Impuls, wie Bruder Rust ihn genannt hat, aber mit einigen konkreten und datierten Ankündigungen verbunden, zitiere ich mal etwas aus seiner Prophetie. Er sagte, ihr werdet erkennen, dass ich es bin, der solches redet, also Gott. Als Zeichen werden euch dabei folgende Ereignisse dienen. Im November dieses Jahres, eventuell schon ab 8. 9. November 2000, wird es einen Ruck im Finanzmarkt geben, der auch in Deutschland zu einer Erschütterung führen wird. In den nächsten Tagen und Monaten werden sehr viele führende geistliche und kirchliche Leiter zurückgerufen von mir, einige durch Krankheit und Tod, andere wegen ihres Ungehorsams und wieder andere, weil ich ihnen eine andere Platzanweisung geben werde. Eine neue Generation von geistlichen Leitern wird erweckt und teilweise die Leitung an sich ziehen. Viele Gemeinden kommen in eine Krise, die aber zur Errettung führt und reinigen wird. Die neue Regierungsbildung in den USA wird überschattet sein von vielen Krisen. Kriegsgefahr treten in Gebieten dieser Welt auf, die zuvor als ruhig geglaubt wurden. Das meiste von dieser Prophetie ist nicht eingetroffen. Ich will das an dem Beispiel mit dem Ruck im Finanzmarkt, der auch in Deutschland zu einer Erschütterung führen wird, aufzeigen. Richtig ist, dass die wichtigsten Aktienkurse im November 2000 gefallen sind. Aber das war nur die Fortsetzung eines Trends, der im Frühjahr begonnen hatte und sich im November im gleichen Tempo fortsetzte. Es hat in dieser Zeit also weder einen Ruck noch eine Erschütterung auf diesem Gebiet gegeben. Ähnlich war es auch mit den vielen Krisen, die im Jahr 2000 stattfinden sollten. Wir dürfen nicht auf das gucken, was heute ist. Heute gibt es solche Krisen. Die neue Regierungsbildung in den USA. In der Zeit, im Jahr 2000, hat es keinerlei Kriegsgefahren gegeben, wenn ihr euch erinnert, vor 20 Jahren. Wie gesagt, auch die anderen Prophezeiungen haben sich von Dr. Rust mehr oder weniger nicht erfüllt. Da der Heilige Geist der Geist der Wahrheit ist, ist die logische Konsequenz dieser Tatsache, dass dieser prophetische Impuls ganz offensichtlich ein Irrtum ist und keine Botschaft von Gott und auch nicht vom Heiligen Geist bewirkt hat. Wie kann man sowas erkennen und unterscheiden? Nur durch die Gabe der Geisterunterscheidung. Und die setzen auch voraus, dass wir mit dem Heiligen Geist erfüllt sind. Der Heilige Geist ist der Geist der Wahrheit. Was er sagt, tut und bewirkt. muss daher den Tatsachen entsprechen, es muss sich als echt erweisen und einer Überprüfung anhand des Wortes Gottes standhalten können. Einen weiteren Aspekt der Bezeichnung Geist der Wahrheit finden wir in Johannes 16 in den Versen 12 und 13. Und da heißt es: Noch vieles habe ich euch zu sagen, aber ihr könnt es jetzt nicht tragen. Wenn aber jeder, der Geist der Wahrheit gekommen ist, wird er euch in die ganze Wahrheit leiten. Ein Ausleger erklärt das so. Er sagt, der Heilige Geist begründet keine neue Lehre, sondern setzt die Lehre Jesu fort und entfaltet sie. Das geschieht praktisch in den apostolischen Schriften des Neuen Testaments, die Jesus gewissermaßen vorausgesehen hat. Das heißt, der Heilige Geist leitet die Apostel in ihrer Lehre, inspiriert sie beim Schreiben der Bücher des Neuen Testaments und schließt den Gläubigen beim Lesen der Bibel das Verständnis auf. Versteht ihr die Bibel beim Lesen? Prüft euch. Ihr werdet feststellen, ob ihr im Heiligen Geist erfüllt seid. Ich kann mich gut erinnern, als ich das erste Mal die Bibel lesen wollte, die mir ein Pastor der evangelischen Kirche geschenkt hat. Ich las im ersten Kapitel vom ersten Buch Mose und das zweite Kapitel habe ich nicht mehr ganz geschafft. Böhmische Dörfer, weg war die Bibel. Und stand jahrelang im Regal, unbenutzt und eingestaubt. Der Heilige Geist ermutigt uns, uns mit der biblischen Wahrheit zu beschäftigen und uns daran zu halten. Lesen wir unter der Woche im Wort Gottes? Beschäftigen wir uns mit dem, was wir vielleicht auch hören in der Gemeinde, was ganz wichtig ist? Die Gemeinde ist dazu da, zu prüfen, ob das, was hier vorne von der Kanzel gesagt wird, der Wahrheit entspricht. Dazu ist sie gerufen. Denn das Wort Gottes gehört nicht den Verkündigern. Das Wort Gottes gehört der Gemeinde. Und die Gemeinde hat das Recht, den Prediger zur Rechenschaft zu ziehen, wenn er Unsinn erzählt. Zeitgeist oder Heiliger Geist? Wir müssen wählen. Ich muss mich ein bisschen beeilen, die Zeit ist schon gleich wieder um. Akzeptieren wir Gottes Wort doch uneingeschränkt als absoluten Maßstab für unser Denken und Handeln. Auch da, wo er uns gegen den Strich geht oder da, wo es im Widerspruch zum Zeitgeist steht. Wie viel Gelegenheit haben wir, dem Geist der Wahrheit, uns durch das Wort Gottes in alle Wahrheit leiten zu lassen? Das Anliegen des Heiligen Geistes ist zumindest nicht in erster Linie, uns spektakuläre geistliche Erfahrungen zu vermitteln, sondern vor allem uns mehr und mehr zu einem Leben im schlichten Glauben und im konsequenten Gehorsam gegenüber dem Wort Gottes zu verhelfen. Ein Punkt machen wir noch, dann seid ihr entlassen aus der Anstrengung vielleicht. Zu den wesentlichen Wesensmerkmalen des Heiligen Geistes gehört auch Gnade. In Hebräer 10, Vers 29 lesen wir: Wie viel schlimmer Strafe, meint ihr, wird der verdienen, der den Sohn Gottes mit Füßen getreten und das Blut des Bundes, das durch das er geheiligt wurde, für gemein erachtet und den Geist der Gnade geschmäht hat? Ich will diesen Vers heute Morgen nicht auslegen. Ich will nur eins festhalten, der Heilige Geist ist der Geist der Gnade. Das bedeutet auch, die Gnade gehört zu den Dingen, die ihm wichtig sind und die er fördert und für die er sich einsetzt. Was das Neue Testament unter Gnade versteht, ist sehr umfangreich und vielschichtig und lässt kaum Raum, das in wenigen Worten auszudrücken. Wir kennen den Begriff heute am ehesten noch in dem Ausdruck Begnadigung. Zum Beispiel ein zum Tode Verurteilter wird begnadigt. Das bedeutet, dass er nicht hingerichtet wird, obwohl er es laut Gerichtsurteil eigentlich verdient hätte. Aber oftmals bedeutete das nicht, dass er nun straffrei ausgeht. Vielmehr wird die Strafe in lebenslängliche Haft umgewandelt, was ja auch schon sehr wertvoll ist für den Betreffenden. Ich wurde eines Tages zu einem jungen Mann in Baden-Württemberg eingeladen, ihn im Gefängnis zu besuchen. Wir hatten eine Grillfeier miteinander gemacht, hatten ordentlich Alkohol getrunken, dann kam es zum Streit und der eine Bruder hat seinen Bruder mit einem brennenden Holzscheit erschlagen. Und nun war er mal wieder nüchtern, saß in der Zelle und weinte bitterlich. Und ich habe ihn dann besucht und habe ihm dann erzählt, wenn eure Sünde blutrot ist, so soll sie doch schneeweiß werden. Bei Gott gibt es Vergebung. Und dann hat er sich bekehrt. In der Zelle hat er Jesus angenommen. Und danach wurde er im Gericht zu 10 Jahren Jugendhaft verurteilt. Heißt auf Deutsch, wir werden den Folgen unserer Taten nicht zwangsläufig entrinnen, bloß weil wir uns auf einmal auf Gott besinnen. Aber Gottes Gnade an uns bedeutet, beinhaltet, dass die verdiente Strafe, die ewige Verdammnis uns erspart bleibt. Zusätzlich gibt es für uns überhaupt keine Strafe mehr, wenn wir uns zu Jesus wenden und bereit sind, unsere Schuld zu bekennen und unser altes Leben in Reue und Buße rauszugeben. Dann fängt der Heilige Geist in unserem Leben an. Das war's nicht, das ist der Anfang. Römer 8, Vers 16. Der Geist Gottes gibt unserem menschlichen Geist Zeugnis, dass wir Gottes Kinder sind. Das ist die Bestätigung der Errettung und der Kindschaft, die wir haben dürfen. Und dann geht's erst richtig los. Wir werden überreich beschenkt mit dem ewigen Leben. Der Gotteskindschaft, wir sind adoptiert. Der Gemeinschaft mit Gott, aber auch damit, dass wir ihm dienen dürfen, das Vorrecht dieses wunderbaren Angebots auch anderen zu bringen und mit seiner Führung, Bewahrung und Versorgung. Und damit bin ich beim Punkt des heutigen Vormittags. Was hindert uns daran, anderen Menschen von Jesus zu erzählen? Wenn wir ehrlich sind miteinander. Wir haben das Problem der eigenen Überwindung. Wir fürchten uns vor der Reaktion des anderen und verlieren uns lieber in dem Gedanken, das kann ich nicht, dazu bin ich nicht fähig, das soll ein anderer machen. Wofür haben wir eigentlich einen Pastor? Kann ich euch sagen, wofür wir einen Pastor haben? Der Pastor ist dazu da, die Gemeinde zu ermutigen, dass sie endlich mal aktiv wird. Und dazu muss man nicht samstags morgens auf der Straße stehen und Zettel verteilen, sondern es gibt so viele Gelegenheiten, mit Menschen ins Gespräch zu kommen, einfach im Alltag. Und was wir ihnen sagen, das lernen wir demnächst und gegenwärtig gerade in den Bibelstunden. Schade für jeden, der da nicht dabei sein kann oder will. Gott sei Dank, Gott ist anders. Deshalb tut er noch viel mehr. Er bringt Menschen dazu, das Evangelium vorzuleben durch ihr Zeugnis. Erinnert euch, wie ihr zum Glauben gekommen seid. Uns das Evangelium, den Menschen das Evangelium Verständnis zu machen und dann bewirkt er in uns Sündenerkenntnis. Wir erkennen uns einfach, wer wir in der Gegenwart Gottes sind, nämlich nicht diejenigen, die wir sein sollten. Die Fähigkeit, das Evangelium zu begreifen und die Bereitschaft, Buße zu tun, umzukehren und das Evangelium anzunehmen, das ist unsere Bekehrung bzw. Wiedergeburt. Nun ist ja dieses Wort Buße verpönt. Das mag man nicht, das ist so ein komisches Wort. Man weiß auch nicht so recht, damit anzufangen, was soll ich denn tun? Johannes der Täufer hat uns das erklärt. Er hat gesagt, erneuert euer Denken. Es geht nicht darum, wie Martin Luther es angefangen hat, mit einem Ledergurt mit Nägeln bestückt, sich den Rücken zu massieren. Damit ist er nicht vorangekommen. Erneuert euer Denken. Metanoia, der griechische Begriff für Buße. Was ist daran so schwer? Das kann man jeden Einzelnen fragen. Und jetzt kommt der Knüller von dem Ganzen. Das haben wir ja gar nicht selber getan, sondern der Heilige Geist. Da begegnet uns jemand, der Christ ist, erzählt uns aus seinem Leben, wer er war, wie Gott ihn gefunden hat, wie er Gott gefunden hat und was es aus ihm gemacht hat. Das ist unser Auftrag übrigens, nichts anderes, Mensch zu sagen. Und dann merkt der Zuhörer auf einmal, so ist es mir auch ergangen, das ist die Wahrheit. Ich weiß zwar noch nicht wieso, aber das ist die Wahrheit. Und dann habe ich natürlich meine Fragen gehabt, die mir dann auch wirklich von gut gebildeter Quelle in der Bibel beantwortet wurden. Und es hat mich dahin gebracht, dass ich gesagt habe, jetzt will ich wissen, was da dran ist. Und wenn da nichts dran ist, bin ich um eine Erfahrung reicher. Aber wenn es diesen Gott gibt, dann kann ich ihn erfahren. Und wenn ich ihn erfahren kann, dann kann ich ihn jetzt erfahren. Und das will ich. So bin ich zu Jesus gekommen. Und dann habe ich mit dem Bruder oder der Bruder mit mir gebetet. Und dann bin ich nach Hause gehüpft wie die Mastkälber. Zum Glück war es dunkel. Der Brocken, der da von mir abgefallen ist, den konnte ich mir auch zuerst nicht erklären. Aber es war einfach nur schön. Ja, der moderne Mensch lehnt die Gnade ab und weiß nicht, was er sich damit antut, weil er meint, sie nicht zu brauchen. Er stellt stattdessen Forderungen. Gewerkschaften fordern zum Beispiel höhere Löhne bei kürzerer Arbeitszeit, wenn Arbeitgeber verlangen, dass die verringerte Belegschaft immer mehr Leistung bringt oder wie auch immer. Wie wollen wir Gott begegnen? Ich habe eine CD zu Hause von einer Predigt, die ist hier in Lübeck gehalten worden, vor ungefähr 2 Jahren. Und der Prediger, der als Gast hier in Lübeck war, sagte der Gemeinde, wenn Jesus mein Erlöser sein will, dann muss er 5 Bedingungen erfüllen. Auweia! Glaubst du, dass man so zur Umkehr kommt? Ich glaube das nicht. Bei Gott haben wir doch eigentlich nur Anspruch auf eins. Wir können eigentlich nur die Hölle fordern, wenn wir auf unser altes Leben gucken. Die Alternative dazu ist, dass wir dem Geist der Gnade Raum geben, um uns von ihm mit unverdienten, unermesslich kostbaren und niemals sich erschöpfenden geistlichen Reichtümern der Gnade beschenken lassen. Es gäbe noch viel zu sagen. Der Heilige Geist ist ein riesiges Thema. Die Frage, die sich jeder von uns stellen muss, vielleicht zum ersten Mal oder immer wieder neu: Hast du den Heiligen Geist empfangen, als du gläubig wurdest? Und bist du wirklich mit dem Heiligen Geist erfüllt? In der Pfingstbewegung spricht man von der Geistestaufe. Ich rede von der Erfüllung des Geistes. Das ist eine weitergehende Erfahrung, die uns zum Dienst ausrüstet. Wenn du das nicht hast, hast du mit der Selbstüberwindung, einen anderen mit Jesus zu konfrontieren, große Schwierigkeiten und lässt es am Ende lieber bleiben. Deswegen, wenn ihr da ein Defizit habt, dann sprecht mich an und lasst uns beten. Wir brauchen, jeder Einzelne in der Gemeinde, auch die, die heute nicht da sind, die Erfüllung mit dem Heiligen Geist, damit wir Freimut zum Reden kriegen, wenn wir irgendwann rausgehen in die Evangelisation. Und der Bruder Kleiber, den ich eingeladen habe, ist übrigens ein Mitarbeiter von Waldemar Sadatschuk. Waldemar Sadatschuk, der am Freitag bei uns sein wird, ist gewissermaßen sein Chef. Aber das geht da ja nicht so zu wie in einem Betrieb. Da geht es ein bisschen anders zu. Aber er hat das gegründet und der Bruder Kleiber, ein hervorragender Evangelist, mit dem ich lange auch am Telefon gesprochen habe, der auch wunderbare Ideen für uns hat und uns die auch mitteilen wird, bevor es losgeht praktisch und wenn wir es auch eigentlich mal wieder können, aufgrund der Corona-Bedingungen, dann gehe ich davon aus, dass der Herr Großes unter uns tun wird. Lasst uns erfüllen mit dem Heiligen Geist. Du nimmst mir das Wort voraus, ich sage hiermit Amen. Ja. Julian.